Das Thema AI bzw. KI lässt auch uns nicht los. Es kommt immer wieder die Frage auf, welche Tools in diesem Umfeld eigentlich für uns im Produktmanagement wirklich nützlich sind. Das ist gar nicht so einfach und wir wollen deshalb in dieser Folge klären, wie man die besten Tools für die besten Aufgaben findet. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge und natürlich auch viele hilfreiche Impulse.
AI ist in aller Munde und wir haben zuletzt ja auch schon einige Folgen zum Thema KI und Artificial Intelligence gemacht. Heute soll es um die Nutzung von KI-Tools fürs Produktmanagement gehen und wie man das in Produktmanagement-Organisationen auch reinbekommt. Und ganz explizit wollen wir uns auch eine spannende Übersicht dazu angucken, das sogenannte KI-Radar. Und mit wem sollte ich das besser tun als mit dem Ersteller und Erfinder von dem KI-Radar? Herzlich willkommen an meiner Seite, Alexei Antropov.
Ja, hi Tim, danke, dass ich hier sein darf und so wurde ich noch nie genannt, Erfinder des KI-Radars, freut mich.
Ja, ist doch so. Also, wir haben Alexei hier an der Seite. Alexei ist, das darf ich sagen, ein sehr erfahrener Produktmensch. Du hast sowohl als Individual Contributor gearbeitet, hast aber auch Produktorganisationen aufgebaut und als Product Leader dann eben auch gewirkt bei durchaus sehr spannenden Firmen, können wir gleich vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Und hast dich jetzt im Rahmen eines Sabbaticals super intensiv seit Anfang des Jahres mit dem ganzen Thema KI-Tools beschäftigt. Und das ist ja ein so unüberblickbares, unüberschaubares Feld, dass es total hilfreich ist, dass du uns mit dem KI-Radar eben eine Hilfestellung, einen Überblick gibst über diese Tools. Und darüber wollen wir heute sprechen, nicht nur über dieses Radar, sondern auch, wie man insgesamt das Thema KI-Nutzung in Produktmanagement-Organisationen oder auch als ein einzelner Product Owner oder Produktmanagerin reinbekommt. Von daher freue ich mich sehr, dass wir dich hier im Podcast haben. Und vielleicht habe ich schon noch was vergessen. Wahrscheinlich habe ich noch was vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Alexei, am besten sagst du kurz selber was zu dir. Wer bist du? Was machst du?
Ja, du hast schon angesprochen, richtig. Ich sage gerade dazu, ich stehe am Anfang des Ende meiner beruflichen Auszeit, die ich jetzt seit Jahresanfang mir einfach genommen habe, tatsächlich nach 18 Jahren Arbeiten in der Produkt- und Softwareentwicklung in der Internetszene. Und ich habe mich mit KI schon 2016, 17 angefangen zu beschäftigen, darüber zu lesen und Podcasts zu hören. Damals war es noch nicht so sexy, da ging es eher um Machine Learning und ja. Und da habe ich mir schon gedacht, oh ja, das wird spannend werden, wenn das mal so richtig kommt. Und das Sabbatical habe ich mitunter dafür benutzt, mich mit KI jetzt explizit zu beschäftigen. Also ich habe vorher schon in meiner alten Firma, habe ich schon erste KI-Features eingebaut. Ich habe auch KI-Tool-Implementierung im Engineering vorangetrieben, dass wir eben nicht den Copilot, sondern Tech9 eingesetzt haben. Also ein bisschen Erfahrung habe ich schon und habe jetzt dieses Jahr, diesen Sommer, selber viel mit KI experimentiert, mit verschiedensten Tools, weil es gibt ja viel, viel mehr da draußen als nur ChatGPT, was man vielleicht so kennt. Und insgesamt habe ich daraus, sagen wir mit all der Erfahrung, die ich so habe, plus in Standardwerken, Bücher, Blogs, Podcasts aus Silicon Valley und Co., habe ich ein Vorgehen, sage ich mal, für mich und vielleicht für die Welt auch entwickelt da draußen, für die Implementierung von KI in Unternehmen beziehungsweise speziell in der Produkt- und Softwareentwicklung. Also ich habe mir die Frage gestellt, wie kann dank KI die eigene Innovationskraft gesteigert werden und damit die Position des Produktes und des Unternehmens schlussendlich im Wettbewerb gestärkt werden? Und ganz praktisch gefragt, wie können Product Owner, Product Manager, Designer, Engineers KI nutzen bei ihrer Arbeit? Und die Frage, mit der beschäftige ich mich.
Ja, und die Frage soll heute auch im Fokus dieser Episode stehen. Ich habe ja hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen oder dazu geworben, AI als Wingman oder Wingwoman, wie auch immer, für Produktmenschen zu verstehen. Also auch über den Tellerrand von ChatGPT hinaus zu gucken und habe aufgezeigt, dass es links und rechts davon schon einige Tools gibt. Ich habe bei weitem nicht einen so großen Marktüberblick, wie du ihn hast und wie du ihn jetzt hier auch mit dem KI-Radar darstellst. Aber was ich da ja auch gesagt habe, ist, ja, reserviert euch Zeit in der Woche, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Woche, um da auch am Ball zu bleiben. Folgt vielleicht ein, zwei Newslettern. Und ich würde jetzt, nachdem ich das Radar von dir kennengelernt habe, auch sagen, folgt auch diesem Radar oder guckt da regelmäßig drauf. Wir werden jetzt sofort mal ergründen, was da drin steckt. Weil das Problem, was wir ja alle haben, ist, dass dieser Markt von AI-Tools super unübersichtlich ist, vor allem aber super schnelllebig ist und sich entwickelt. Das, was das eine Tool vielleicht vor 2 Monaten noch nicht kann, kann es jetzt vielleicht neue Dinge entstehen, die sind vielleicht noch unreif oder Features in bestehenden Produkten werden KI-basiert, ja, eingebaut. Und es ist wirr, ne? Der Fehler wäre aber, glaube ich, zu sagen, ich mache einen auf Vogelstrauß, stecke den Kopf in den Sand und warte mal ab, was in 3 Jahren daraus geworden ist, weil dann ist der Zug mit Sicherheit schon abgefahren. Das heißt, irgendwie muss man so diesen Sweet Spot finden, irgendwie das Ganze zu begleiten, aber auch nicht komplett da rein zu versinken. Und das ist ja der Punkt, sich ein Jahr zu gönnen, Sabbatical, und so viel Zeit auch zu haben, da auch so tief reinzugehen, das haben die wenigsten von uns. Von daher erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das Thema für uns ein bisschen klarer aufzubereiten. Dann lass uns doch mal reingucken. Das KI-Radar, so nennst du das. Was ist denn das? Ganz grob, bevor wir in den Aufbau reinkommen. Aber was für Probleme löst das KI-Radar?
Also, das KI-Radar hat für mich persönlich diesen Sommer das Problem gelöst, dass ich Überblick verloren habe in den ganzen Browser-Tabs und Lesezeichen, die ich so offen hatte und irgendwie gespeichert hatte.
Okay, das
kenn ich. Was ich schon alles ausprobiert habe. Und irgendwann musste ich das strukturieren. Und dann habe ich mir das aufgemalt und es hat sich halt so ein Bild für mich entwickelt, so ein Radar, damit ich einen Überblick bekomme für das, was ich schon ausprobiert habe, was ich schon gesehen habe. Ja, das, so ist es entstanden.
Sehr schön. Ja, das mit den vielen, vielen offenen Browser-Tabs, das kenne ich. Sag mal, wie ist denn das Radar aufgebaut?
Mhm. Gut, man kann es sich jetzt vielleicht visuell so vorstellen. Es ist, wie ein Radar ist, es ist rund auf jeden Fall. Und in der Mitte stehe ja immer ich. Also wenn ich jetzt ein Radar bei einem Schiff oder Flugzeug mir vorstellen würde, bin ich ja in der Mitte und die Objekte außenrum sind dann näher oder weiter entfernt von mir. Und dieses näher oder weiter entfernt von mir, diese Dimension, die betrachte ich oder nutze ich für die Technologiereife oder für die Reife der Tools, die ich da so abbilde im Radar. Also es gibt natürlich Tools, die eher experimentell zu sehen sind. Ja. Vielleicht sollte man sie mal kennen, mal beobachten, aber wirklich nutzen, vielleicht noch fraglich heute, ja, aber was ist morgen? Aber es gibt Tools, die sind schon etabliert und da empfehle ich ganz klar, sie zu nutzen. Und so sind diese Logos, verschiedene Logos von verschiedenen Tools und Technologien auf diesem Radar dargestellt. Das ist die eine Dimension. Und dann habe ich noch eine zweite Dimension. Das sind, ich sag mal, vielleicht Himmelsrichtungen oder Quadranten, je nachdem, wie man das beschreibt. Ja, sag mal, Himmelsrichtung, es passt ganz gut zum Radar. Und 4 Himmelsrichtungen und die entsprechen den Rollen in so klassische Produktentwicklungsteams. Ich habe hier eine Himmelsrichtung für Designer, eine Himmelsrichtung für Product Owner und Manager und eine Himmelsrichtung für Engineers. Und die 4. Himmelsrichtung, das habe ich einfach Team genannt, weil das sind so generalistische Tools, die für jedem im Team von Nutzen sein können. Und so kann jeder nach seiner Rolle schon mal schauen, welches Tool denn eigentlich für mich relevant wäre. So ist es erstmal von aufgebaut.
Und wie bist du auf diese ganzen Tools gekommen oder auch jetzt aktuell? Wie legst du das weiter? Wie stößt du auf diese Tools, die du dann in das Radar aufnimmst?
Gut, der Anfang war, sage ich mal, ja, mühsam würde ich nicht bezeichnen, aber langsamer als jetzt tatsächlich, weil da musste ich erstmal selber recherchieren, aktiv recherchieren. Teilweise habe ich in eurem Podcast habe ich von einigen Tools, Dovetail zum Beispiel, habe ich da ganz konkret zum ersten Mal gehört. Und so hat sich diese Reise weiterentwickelt, weil wenn es ein Tool gibt, dann gibt es vielleicht Wettbewerber, dann sucht man nach Alternativen. Und irgendwann habe ich mir am Ende einen LinkedIn-Feed teilweise und teilweise auch YouTube-Feed aufgebaut, wo mir die Recommendations, die ganzen Plattformen schon die Inhalte reinspülen. Und da habe ich, sagen wir mal, die Tools gefunden, die ich denke, für die Einsatzszenarien der Produkt- und Softwareentwicklung relevant sind. So hat das angefangen. Und weil du gefragt hast, wie mache ich es jetzt? Ja, inzwischen bin ich ja bei vielen Tools registriert. Das heißt, ich bestelle mir hier ausnahmsweise nicht die Newsletter nicht ab, was ich sonst privat immer tue, sondern so bleibe ich auf dem Laufenden der Entwicklung dieser Tools schon mal. Und was ganz spannend ist, ich habe das KI-Radar zum ersten Mal im September veröffentlicht und darüber gesprochen bei einem Meetup und dann im Internet veröffentlicht. Und Menschen kamen auf mich zu und haben gesagt, hey, ich sehe dieses Tool woanders oder dieses Tool fehlt da, schau es dir mal an. Und das hat nicht aufgehört. Und deswegen ist bei mir jetzt diese Überlegung entstanden, das möchte ich jetzt weiter vorantreiben, dass ich immer wieder das KI-Radar aktualisiere, selber mit meinen eigenen Recherchen, aber auch aus der Community. Wenn jemandem was einfällt, sehr gerne bei mir melden und ich schaue mir das Tool an, kann das da aufnehmen oder auch nicht. Und wir können auch über die Einordnung diskutieren. Ich bin da super offen, weil ich kann auch nicht komplett Überblick behalten, ehrlicherweise.
Ja, ich meine, letztlich sind wir ja so auch in Kontakt oder in Austausch geraten, ne? Dass Richtig. Ich gesagt habe, Mensch, guck dir nochmal hier zum Beispiel roseup.io an, was ich ja auch in der älteren Folge schon mal benannt habe, ein Tool aus Portugal. Ich habe den Kollegen, der das entwickelt, sogar letztens da auf der Productize-Konferenz in Lissabon persönlich getroffen und kennengelernt. Er war irgendwie so ein bisschen überrascht, dass jemand aus Deutschland das Tool kennt und populiert. Aber ich hatte das tatsächlich aus einer WhatsApp-Gruppe von Product-Menschen aus der europäischen Product-Ecke heraus irgendwann mal aufgegriffen. Und genau, es sind so ein paar Nuggets, die man so findet. Und so ergänzt du dann auch, weil dann im Endeffekt hörst du wahrscheinlich, okay, jemand wie der Tim, der hat so ein Tool empfohlen, das gucke ich mir zumindest mal an, oder?
Richtig, genau. Und am Ende verfolge ich das Ziel, sage ich mal, eine kuratierte Übersicht zu erstellen für, ja, Produktentwicklungsteams in Europa speziell, sage ich mal, weil da komme ich her, ich spreche Deutsch, wir entwickeln hier sagen wir in Deutschland und ja, das, was relevant sein könnte, das hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, das möchte ich hiermit sagen, aber ich denke, das hat schon recht guten Überblick und wenn was fehlt, also wie gesagt, gerne melden.
Stecken für mich direkt zwei Nachfragen drin. Erstens, wie viele Tools sind das aktuell so ungefähr und zweitens, wie grenzt du das Spielfeld ab, also im Endeffekt, wie grenzt du auch den Scope ab, weil, wie du gerade mir schon angedeutet hast, es gibt endlos viele und man könnte das jetzt gerade weit draußen im Radar, also so mit noch eher experimentellem Status, gibt es ja wahrscheinlich am Ende des Tages Hunderte, aber das, was ja spannend ist, ist das, was eher enger bei mir im Radar liegt, also was eher schon etabliert ist, wo ich hier auch schon wirklich eine Nutzung oder wo du eine Nutzung empfehlen würdest. Wie viele Tools sind das so und wo machst du einen Cut?
Och, wie viele Tools? Ich habe es nicht gezählt. Ich muss gerade selber überschlagen, aber es werden so 30, 40 sein gerade an Logos. Wie grenze ich ab? Also ganz klares Kriterium ist es ein Tool, welches uns in der Produkt- und Softwareentwicklung irgendwie hilft, ja oder nein? Das ist der erste Filter, den ich ansetze. Und wenn ich sehe, es ist jetzt Videoerstellung, dann sage ich, okay, ist jetzt vielleicht für Marketing relevant, aber nicht für uns. Ja, das ist erstmal, das kommt schon mal nicht rein. Und wie grenze ich ab, sage ich mal, vom Reifegrad? Also ich unterscheide das in established, useful und experimentell, also drei verschiedene Reifegrad-Status, sage ich mal dazu. Ich schaue natürlich mit meiner Erfahrung aus der deutschen, europäischen Brille da drauf auf diese Tools und schaue mir schon mal an, okay, entsprechen sie oder haben sie, erfüllen sie vielleicht deutsche oder europäische Standards an Datenschutz und EU-AI-Act? Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, um es sofort zu beurteilen, aber so erste Anhaltspunkte sieht man ja. Also ist der Sitz irgendwo in Amerika und das ist ein purer amerikanischer Player und keine AGB und keine AVV. Ja, okay, dann ist es vielleicht erstmal experimentell für unseren deutschen Gebrauch, ja. Ist es ein etablierter Anbieter wie zum Beispiel Microsoft Copilot, Gemini oder auch hier Miro oder Condense, ja, sind das so etablierte Anbieter, die bereits im Enterprise-Umfeld unterwegs sind, entweder schon lange etabliert oder zum Beispiel in Deutschland sitzen, ja, das ist schon so ein erster Anhaltspunkt, wo ich sage, oh ja, wahrscheinlich schon mal besser, da erstmal einen Blick drauf zu werfen, als auf ein Tool, ich weiß nicht, aus Las Vegas.
Ja, ist spannend, weil ich folge, das ist ja auch ein Newsletter, den ich empfohlen habe, hier dem Jens Pomolski mit seinem, unter Jens.Marketing.
Großartig,
Erstmal sehr viel zum Thema KI-Tools für Marketing zusammengefasst und hat am Rande sicherlich auch die ganzen Produktmanagement-Tools drin, aber ich finde bei dir momentan das ganz gut, dass du das so zuspitzt auf die Produktmanagement-Rolle oder nein, stimmt nicht, auf die verschiedenen Rollen in der Produktentwicklung.
Korrekt.
Du hast ja gesagt, Design, Product, Engineering und Team. Und das ist sozusagen noch ein bisschen spitzer. Ja, was heißt das denn jetzt für mich, wenn ich das KI-Radar nutze? Wie finde ich so das richtige Tool für mich? Also wie würdest du mir jetzt empfehlen, wirklich ganz konkret ranzugehen, wenn ich da drauf gucke?
Gut, also ganz konkret würde ich zunächst erstmal bei mir anfangen und schauen, wo ich stehe. Einfach selber für mich die Frage beantworten, wo stehe ich denn heute mit KI-Nutzung? Vielleicht auch mit der Akzeptanz dieser Technologie. Es gibt ja Menschen, die super offen dieser Technologie gegenüber sind und experimentierfreudig, und andere sind, haben vielleicht Vorbehalte. Ja, es ist ja alles legitim, alles gut soweit. Einfach da erstmal mir die Frage stellen, um einfach eine Klarheit darüber zu gewinnen. Und dann würde ich natürlich im KI-Radar heute schauen, okay, bin ich jetzt Product Manager, Product Owner oder Designer oder Engineer? Ja, und dann schauen, welche Tools stehen da eher zur Mitte. Und wenn ich diese Tools in der Mitte eh schon einsetze oder kenne, dann gehe ich weiter nach außen.
Okay. Dir geht es aber bei dem Radar jetzt primär darum, diese Tools zu verorten und auf dem Radar zu platzieren und nicht sozusagen Deep Dive in jedes Tool für mich als Nutzer des Radars zu bringen. Ne? Also klar, ich verstehe das so, dass du die Sachen in der Regel auch alle selber ausprobierst und für dich sozusagen ein, um es für dich einschätzen zu können. Aber es ist nicht so, dass ich dann bei dir, bei dem KI-Radar für ein spezifisches Tool sozusagen so ein komplettes Testergebnis finde, ein Deep Dive, ein Artikel, je Tool, so Stiftung Warentest-mäßig. So tief gehst du da nicht rein, oder?
Nein, gut, dass du fragst, weil ich möchte jetzt kein Vergleichsportal oder sowas werden. Das ist jetzt nicht das Ziel, sondern was ich bezwecke ist, Teams, Menschen mit Tools und Wissen auszustatten, ihre eigene Arbeit oder die Ergebnisse ihrer eigenen Arbeit zu verbessern, also produktiver zu werden mit KI-Tools und entsprechend diese KI-Tools methodisch einzusetzen. Also wenn ich behandle schon auch Tools, ich vergleiche in Anführungszeichen, ich habe schon Tools auch beschrieben, die ich aber ganz klar für ein Einsatzszenario beschreibe. Also ganz als Beispiel habe ich darüber berichtet, wie kann ich bestimmte Tools, da habe ich mehrere genannt und vorgestellt, wie kann ich sie nutzen für Customer-Interviews, für Kundeninterviews und Analyse dieser Interviews. Ja? Weil das ist ja das Einsatzszenario, was wir, also ein Einsatzszenario, was wir in der täglichen Praxis haben. Und das wäre doch super, wenn wir hier schneller oder besser arbeiten könnten.
Du nennst das ja in der Langform KI-Radar für Produktmanagement und Softwareentwicklung.
Ja.
Also jetzt nicht nur ganz spitz auf Product, sondern auch auf Engineering. Du hast ja auch diese Richtung oder diese Dimension des Engineering mit drin. Mhm. Wird das nicht, also erstens mal, warum hast du das da mit aufgenommen, die Engineering-Tools, und wird da die Ecke nicht total groß, explodiert da nicht das Radar so ein bisschen auch?
Also bisher ist die Ecke tatsächlich am wenigsten befüllt, vielleicht aber auch durch Blindspot auf meiner Seite, vielleicht sehe ich noch nicht alles, ist ja in Ordnung, genau. Warum habe ich damit angefangen? Weil ich, sage ich mal, grundsätzlich die Produkt- und Softwareentwicklung als eine cross-funktionale Aufgabe verstehe, wo wir gemeinsam mit Designern, Product-Menschen, Engineers ja an Produkten arbeiten wollen und nicht, sage ich mal, eine Aufgabe von links nach rechts auf dem Fließband weitergeben. So sehe ich die Welt. Kommt vielleicht auch daher, dass ich zuletzt auch Head of Product Development war, also die Engineers mitgeführt habe. Vielleicht kommt es auch daher. Persönlicher Bias, ich weiß es nicht. Ich halte es jedoch für sinnvoll, die Einsatzzwecke von KI cross-funktional zu kennen und zu betrachten. Das ist einfach so meine persönliche Überzeugung. Vielleicht ergibt sich daraus, dass ich später das Ganze teile in verschiedene Radars oder das Engineering aufgebe. Ich weiß es nicht, das ist super dynamisch. Ich weiß nicht, wohin die Reise führt. Ich denke nur, das hat sich falsch angefühlt, dass in dem Moment diese Tools nicht zu beleuchten. Ja, hat sich falsch angefühlt.
Du hast noch eine weitere Dimension drin. Also Dimension ist vielleicht falsch, aber das finde ich ganz gut. Du setzt noch so ein paar Flags, wo du sagst, okay, das habe ich selber ausprobiert oder haben mehrere ausprobiert. Das ist wirklich, sieht erfolgsversprechend aus, promising nennst du das, ne? Oder notierst auch, wo es explizite Recommendations drauf gab, wie jetzt mit dem Dovetail zum Beispiel, dass du da so ein +1 dran malst. Wie ist das ganze große Thema Datenschutz da verortet? Das möchte ich nochmal fragen. Du hattest ja eingangs gesagt, dass du explizit auch gerade auf Tools guckst, die hier gut einsetzbar sind im europäischen Rechtsraum. Das ist ja eines der großen Fragen oder Fragestellungen, so, oh ja, darf ich das denn überhaupt nutzen? Ist nicht nur bei ChatGPT, sondern je explorativer oder, nein, je, wie soll man sagen, je skurriler die Tools sind, desto häufiger sind die dann vielleicht irgendwie auf US-Servern und dann scheidet was aus. Guckst du dir das Datenschutzthema da auch explizit an bei dem Radar?
Die rechtlichen Aspekte bei KI-Nutzung sind ja vor allem in Europa von Bedeutung, sage ich mal. Das habe ich jetzt auch neulich gelernt, weil ich habe zuletzt eine Zertifizierungsschulung gemacht für ja, KI-Beauftragten gemäß Artikel 4 EU AI Act, nennt sich das Ganze. Ja, ja, ist hochtrabend. Aber da fand ich super, super spannend, auch die rechtlichen Aspekte erklärt zu bekommen von der KI-Verordnung. Und da ist es mir auch nochmal deutlicher und geworden, wie wichtig das ist. Also ich habe jetzt keine Berührungsängste damit und das will ich auch hier eigentlich raten, keine Berührungsängste damit zu haben. Es ist recht klar am Ende, wenn man es dann mal verstanden hat oder sich beraten hat lassen, worauf es ankommt. Aber ganz pauschal geht es natürlich um Serverstandort. Es geht um am Ende Auftragsdatenverarbeitung. Ich meine, wir sind jetzt hier im Rechtsraum nicht Datenschutz. Datenschutz ist das Stichwort, was wir alle nennen, aber es ist nicht nur Datenschutz. Es gibt natürlich die Rechtsgebiete der KI-Verordnung, es gibt Geheimhaltungsschutz, Urheberrecht, also gibt es ein paar andere Rechtsgebiete. Aber die lassen sich alle mit KI-Guidelines im Unternehmen, sage ich mal, ganz gut behandeln, wenn man einfach den Anwendern sagt, als Unternehmen, passt auf, nutzt KI bitte so, so bitte nicht nutzen. Also ein bisschen AI-Literacy, sagt man dazu, also KI-Kompetenz steigern. Das ist natürlich notwendig, wie mit allem Neuen, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Aber ganz grundsätzlich, wenn man jetzt nicht unbedingt die personenbezogenen Daten irgendwo reinfüttert und jetzt nicht die Geschäftsgeheimnisse, Patente und so weiter reinfüttert, würde ich da, also ich bin da pragmatisch unterwegs persönlich.
Okay, als User-Feedback von mir, ich würde mir wünschen, so ein kleines, meinetwegen, eine kleine Europa-Flagge an den Logos noch dran. Als spontane Idee, um sozusagen, ja, das ist nach EU-AI-Act irgendwie europäisch compliant nutzbar. Dass man es immer noch falsch nutzen kann, ist klar, aber ja, das bietet eben die Chance.
Ja, ist eine gute Idee. Ich habe auch schon mal so überlegt, so, ich habe nicht an die Flagge gedacht, sondern so ein Paragraph-Icon. Genau, ob ich das dann, das muss ich mir überlegen, ob ich das auch die abschließende Beurteilung mir traue. Ich bin kein Rechtsanwalt, ist auch keine rechtliche Beratung in dem Moment.
Ja,
aber so eine Indikation kann ich ja schon geben. Hey, das scheint aus meiner persönlichen Perspektive, so ein bisschen Disclaimer muss ich vielleicht dazu sagen, ne? Scheint das auf jeden Fall schon mal wertvoller zu sein, zuerst da drauf zu gucken, als auf die anderen. Diese Orientierung könnte ich versuchen noch zu geben künftig. Das ist mir auch, hat sich jetzt auch erschlossen, super, ist letzte Woche erst erschlossen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ja.
Sehr schön. Vielleicht noch als letztes zu dem Radar und dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Du hast schon erzählt, was du so alles an Newslettern, an Updates, an sonst was dauernd konsumierst, um da up-to-date zu bleiben. Was ist so deine Routine dann in deinem wöchentlichen Ablauf, wie du bezüglich all dieser Product-Updates Azure bleibst oder den ganzen Newsletter das verarbeiten kannst? Also, oder vielleicht andersrum gesagt, wie stellst du dir das vor, wenn das Sabbatical mal vorbei ist, um es in deinen normalen deine normale Arbeitswoche zu integrieren?
Ja, ich glaube, der zweite Teil der Frage war jetzt wichtig, weil ich glaube, ich bin nicht repräsentativ für den Zuhörer hier draußen. Also ganz grundsätzlich, wie behalte ich Überblick? Und da bin ich sehr dankbar, das hat sich jetzt organisch so ergeben, dass die Menschen auf mich zukommen und mir sagen, hey, da fehlt was. Und ich habe da noch eine Erfahrung damit gemacht, schau es dir mal an. Diese persönliche Information, die bei mir ankommen, das ist das, wo ich den größten Wert drauf lege. Den Rest skimme ich tatsächlich und lösche sehr schnell. So gehe ich davor. Künftig, wahrscheinlich, ich persönlich werde es wahrscheinlich so beibehalten, wenn ich das, oder indem, dass ich das KI-Radar immer aktualisiere, darüber schreibe und auch über die Szenarien schreibe. Ich mache ja nicht nur das KI-Radar, sondern ich versuche auch Anwendungsfälle zu beschreiben, dass ja dadurch vielleicht eine kleine Community darum entsteht, wo ich mir hoffe und wünsche, dass hier und da mal ein Kommentar oder Feedback kommt oder Insight. Und das würde natürlich helfen, diesen Wissensschatz irgendwie gemeinsam aufzubauen. Das ist aber wieder für mich persönlich gesprochen, aber was würde ich raten jemandem, der jetzt da arbeitet? Und ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, vielleicht 1, 2, 3 KI-Newslettern zu folgen, gerne auch meinem oder mir bei LinkedIn, sonst auch, du hast Jens Polomski angesprochen, sehr, sehr gut, ganz sagen wir, breit gefächert. Und aber auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen, sich pro Woche, vielleicht auch täglich, ein bisschen zu experimentieren mit den KI-Tools, auch mit denen, die man schon hat und nutzt. Also einfach experimentieren, so bin ich auch vorangekommen. Ich habe angefangen zu experimentieren mit Tools, die nicht nur ChatGPT sind, sondern halt eben andere.
Ja, also dann erstmal danke im Namen der Community, dass du diesen Wissensschatz, wie du ja gesagt hast, jetzt im Endeffekt mit der Community weiterentwickelst und auch kostenfrei der Community zur Verfügung stellst. Das ist, glaube ich, ja, ein wichtiger Content-Beitrag an der Stelle. Dann lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wie kann ich als Produktowner, als Produktmanagerin das KI-Radar am besten für mich nutzen? Das ist mal so die Frage, die oben drüber steht. Was ist sozusagen, oder anders gesagt, wann sollte ich es nutzen, welches Problem muss ich haben, damit mir das KI-Radar helfen kann?
Ja, ich glaube, da, genau, die zweite oder die letzte Frage ist, glaube ich, die wichtige. Welches Problem will ich lösen? Ja, also nur weil ich vielleicht ein Tool habe, habe ich vielleicht nicht das Problem. Und ich sollte mir erstmal überlegen, in welcher Rolle bin ich. Wir können eben einfach mal sagen, okay, ich bin Product Manager oder Product Owner. Und ich stelle fest, also klassische Situation, ich stelle fest, irgendwie kommt diese Product Discovery zu kurz. Wahrscheinlich viele davon gehört. Aber die Realität sieht doch so aus, wissen wir, und ich habe auch neulich bei einem Meetup eine Umfrage gemacht dazu. In den meisten Unternehmen ist man dann doch in der Delivery. Ja, man arbeitet einfach nur seine User Stories ab, Tickets abarbeiten, ja. Aber so wirklich Kundenkontakt, Kundeninterviews führen, das kommt zu kurz. Und wenn man also fragt, ja, warum eigentlich? Ja, weil das Management, das gibt uns nicht die Zeit dafür, sie verstehen das nicht oder was auch immer, deswegen mache ich das jetzt mal. Ja, klassischer Pain, ja, den glaube ich so viele der Zuhörer, glaube ich, einfach mal haben. Und dann sagt man einfach, ja, schlicht fehlt die Zeit, mich mit Product Discovery, mit Kundeninterviews zu beschäftigen. Und da würde ich provokant antworten, ich glaube, die Ausrede, in Anführungszeichen, die würde ich nicht mehr gelten lassen, weil es gibt KI-Tools, mit denen ich Kundeninterviews und Analyse super schnell oder mir die Aufgaben von KI kann erledigen lassen. Das heißt nicht, dass ich nicht mit Menschen sprechen soll. Ich muss immer noch als Mensch mit Kunden sprechen. Allerdings kann ich die ganze Transkription, die ganze Analyse, die ganze Auswertung der Interviews, da gibt es Tools, mit denen ich das KI-unterstützend in Minutenschnelle machen kann, statt bisher Stunden. Und über diesen Weg könnte man zum Beispiel überlegen, KI-Tools zu nutzen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch andere.
Wie gehe ich das dann konkret an? Also ich nehme mir jetzt das KI-Radar, habe gesagt, ich will was zu Product Discovery nutzen, überlege, okay, bin ich bereit, explorative Sachen zu nutzen, so die weiter außerhalb des Radars sind, oder guck mir erstmal an, was sind so deine Empfehlungen für schon etabliertere Sachen und spiel da einfach erstmal mit rum, oder wie würdest du es vorschlagen?
Ja, also man kann jetzt mal anschauen, was habe ich für Tools. Oftmals hat man im Unternehmen Miro zum Beispiel. Das haben viele im Unternehmen. Und Miro hat Miro AI-Features eingeführt neulich. Das heißt, ich habe KI-Assistenten in Miro und Miro hat das ganz speziell für Product entwickelt. Also wirklich diese ganzen Prompts und die ganzen Tools. Damit kann ich schon starten zu arbeiten. Ich kann dort zum Beispiel meine Transkripte von Interviews reinkopieren, mit einem Prompt sagen, bitte mach mir Opportunity Solution Tree oder gib mir Opportunities oder was siehst du für Patterns, eine Frage stellen. Und dann werde ich innerhalb von 10 Sekunden schon mal eine sehr gute Zusammenfassung und Erkenntnisse bekommen. Das ist einfach ein Use Case. Ja? Das heißt, ich gehe da ran und probiere das mit den Tools aus, die ich schon habe, wenn ich das schon habe. Wenn ich zum Beispiel Tools nicht habe, ja, dann könnte man sich, da gibt es so ein Cluster, hat sich gebildet von Tools wie Condense, Dovetail, Airtime, Next. Das sind alles, die nennen sich so, glaube ich, Customer Insight Plattformen, wo ich eben Interviews transkribieren und analysieren, taggen lassen kann, zusammenfassen lassen kann und auch in Minuten, ich brauche nur ein paar Minuten, um ein Video mit den wichtigsten Zitaten aus zum Beispiel 5 Interviews zu erstellen, was ich dann meinem Team oder Stakeholdern zeigen kann. Das würde sonst immer Stunden dauern, wenn ich sowas herstellen würde. So kann ich das mit diesen Tools machen und komme einfach viel schneller zu meinen Erkenntnissen, und kann dann wiederum, und da sage ich, könnte KI so als das trojanische Pferd genutzt werden, wiederum könnte das Thema Discovery, wenn ich denn die Methode verstanden habe, könnte ich ein Unternehmen reinbringen, indem ich einfach die Tools nutze.
Lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Aber nochmal kurz einen Rückgriff auf Miro, ja, was du da sagtest. Ich habe letztens, war das vor 2-3 Wochen, war, glaube ich, diese Konferenz, ne, Canvas oder wie hieß sie, glaube ich, von Miro.
Ja.
Und da habe ich einen Talk gesehen oder einen Teil in einem langen Talk gesehen über das Prototyping, was die da jetzt einbauen. Ich glaube, es ist noch nicht überall verfügbar, aber das war ja völlig irre. Also im Endeffekt, ja, man gibt da ein paar Insights und ein paar Infos, sagt dann nochmal einen Prototypen und dann hast du da im Endeffekt so eine, in dem Fall war es eine App, also oder eine App-Oberfläche, so Figma-Style, war mein Eindruck, erstellt. Das war nach weiß nicht, 3 Minuten, 5 Minuten, wann hat er dieses Prototyping-Ding? Klar war das Showcasing, ja, klar war das Marketing und so weiter. Aber was da entsteht, finde ich mega spannend.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich da vielleicht eben ein Wort. Also ja, Miro hat das angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht, dieses Prototyping-Feature. Aber es gibt andere Tools. Ja. Es gibt UiSat, Galileo, Magic Pattern, Banani zum Beispiel. Oder ich selber habe eben mit UiSat oder Claude AI Prototypen gebaut für eine App. Ja, habe einfach mal gesagt, ich habe hier eine App-Idee und habe in weniger als einer Stunde mit Claude und UiSat zusammen einen wirklich klickbaren Prototypen mit mehreren Unterseiten und Funktionen zusammengestellt, den ich sofort meinem Team zeigen kann, vielleicht auch Kunden zeigen kann und schon mal die Idee validieren kann. Und da sind wir schon beim Assumption-Testing.
Muss man nachfragen, weil ja, ne, ich als Diplomkaufmann,
ja,
du bist Innovationsmanager, glaube ich, gelernter.
Ja.
Hast du so viel IT-Know-how oder Programmier-Know-how oder anders gefragt, braucht man Coding-Skills, um sowas dann zu nutzen oder ist das quasi schon auf No-Code-Basis?
Nee, das ist komplett natürliche Sprache. Ich habe einfach nur wie mit ChatGPT etwas eingegeben. Ich habe gesagt, ich habe mich jetzt in einem Sabbatical sehr stark mit dem Tanzen beschäftigt. Ich tanze leidenschaftlich gerne und habe festgestellt, es gibt vielleicht in der Tanz-Community Bedarf für eine App. Ja, mein Produkthirn arbeitet ja weiter, wenn ich tanze. Und dann habe ich die Idee skizziert und habe das beschrieben und habe über mehrere Iterationen eines Dialogs in einem Chatfenster habe ich einen klickbaren Prototypen für eine App erstellt. Und ich meine, wenn man jetzt, also deswegen, ich kann nicht coden, aber ich habe einen Prototyp, der ist klickbar und ich habe einen Code erstellt durch meine natürliche Sprache. Das heißt, ich kann diesen Code, ich kann ihn deployen und kann ihn sofort schon mal in einem Browserfenster meinen Usern zur Verfügung stellen zum Testen, um meine Annahmen zu verifizieren. Ja, ist das denn überhaupt eine coole Idee, was ich da bauen möchte? Ja. Und ich meine, wie oft machen wir es bisher? Bisher, wie viele Prototypen bauen wir nicht, weil selbst die Erstellung eines Prototyps mehrere Tage dauert. Da muss der Product Owner mit dem Designer redet, der Designer macht am nächsten Tag eine Iteration. Das ist ja, das
du
dauert
hast,
ja ein paar
du hast
Tage.
Zum Beispiel die Ressourcen nicht, weil die Engineers
richtig
auf anderen Sachen, auf vielleicht wirklich wichtigeren oder kurzfristig wichtigeren Sachen hängen.
Ja.
Du hattest gerade das Thema trojanisches Pferd genannt, also erstmal muss ich sagen, wir verlinken auf jeden Fall diesen Miro-Talk, von dem ich eben sprach, oder diese Stelle in den Shownotes und im Blogpost und auch vielleicht nochmal die Folge zu No-Code und Low-Code-Tools, die ich mit der Lilly Brockhaus mal geführt habe. Total spannend, weil hier verbindet sich dann so, finde ich, so AI und No-Code. Aber lass uns nochmal jetzt auf das Thema trojanisches Pferd gehen. Oder wir haben ja letztens mit dem Tobias Morauf auch zum Thema Guerilla Discovery mal eine Folge gemacht. Also im Endeffekt war ja jetzt so dein Ansatz, KI-Tools, so habe ich dich verstanden, als trojanisches Pferd für Product Discovery zu nutzen. Krasse These, was meinst du denn damit?
Ja, also ich will hier niemandem Unrecht machen. Also ich sag mal so, Product Discovery ist ein sehr, also für Außenstehende außerhalb unserer Blase ist ein sehr abstraktes Konzept. Und das zu erklären, das ist gar nicht so einfach. Ja, also Manager, andere Führungskräfte, das ihnen zu erklären, warum es jetzt wichtig ist, Product Discovery zu machen, Kundeninterviews zu führen, wie das Ganze funktioniert, was es ja auch bringt, das können Menschen, manche Menschen, viele Menschen, ja, to be discussed, aber können Menschen schwer greifen, außer man zeigt Ergebnisse. Man sagt, ich habe das gemacht und das hat zu dieser Erkenntnis geführt und aufgrund dieser Erkenntnis haben wir das entschieden und dann das gebaut. Und mit KI-Tools für zum Beispiel Prototyping oder eben Kundeninterviews analysieren, ja, die zwei Anwendungsszenarien, kann ich diese ganze Time to Insight nenne ich das, also diese Zeit, die ich brauche, um Insights zu gewinnen, verkürzen und ich sag mal in meiner wenigen Zeit, die ich als Product Owner, der in Delivery steckt, noch habe, dennoch wirklich Product Discovery betreiben, wenn ich KI-Tools einsetze. Und warum trojanisches Pferd? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich sage einem Manager oder Führungskräften, oh, wir wollen jetzt hier, ich will hier was mit KI ausprobieren, es ist wichtig, ja, KI ist die Zukunft, das haben die Manager gehört, das haben sie verstanden. Die sagen, ja, ja, stimmt, das ist wichtig, das sollten wir nicht verschlafen, bitte mach das, das kostet $20, ja, ja, kein Problem. Ich überspitze es gerade, man muss natürlich dann noch vielleicht mit, je nach Organisation und Compliance, noch vielleicht mit dem Datenschützer reden und so weiter. Aber das sind Fragen, die sind einfacher oder sind, sagen wir mal, Fragen in der Vorab-Einwandsbehandlung, würde ein Sales-Kollege sagen, einfacher zu erklären, als zu sagen, ich möchte jetzt Product Discovery machen. Das werden die wenigsten verstehen, außer die Menschen sind nah dran. Und über diesen Vektor, sage ich mal, über diesen Einfallsvektor, können wir das vielleicht sagen, könnte ich das für mich nutzen und sagen, ich möchte KI-Tools nutzen, das ist doch wichtig. Und dabei die Methode der Product Discovery, Continuous Discovery Habits von Teresa Torres, ja, das einfach mal machen, ohne es so zu nennen und dann den Stakeholdern, dem Team, die Ergebnisse zu zeigen, was man damit macht. Und damit gewinnt man Vertrauen.
Schöner Impuls. Mag ich. Lass uns nochmal zum Abschluss einen Schritt weitergehen. Und zwar, wenn man jetzt Product Leader ist, du bist ja auch ein erfahrene Produktführungskraft und hast Erfahrung damit, auch Produktorganisationen aufzubauen und zu führen. Wenn ich jetzt eben nicht in der Rolle als Individual Contributor bin, also kein PO, kein PM, sondern eben ich führe entsprechende PMs, POs, wie kann mir dann entweder das KI-Radar helfen oder wie, ein bisschen größer gesagt, wie würdest du dann vorgehen, um das Thema KI-Unterstützung in die PM-Arbeit reinzubringen und wirklich auch zu operationalisieren? Mhm. Du begleitest da ja auch in Workshops Unternehmen. Wie gehst du da vor? Mhm.
Da würde ich auch zunächst zu einer Selbstreflexion anregen. Und ich sage mal, wenn ich ein Product Leader bin, in der Situation, wo ich eher skeptisch oder noch wenig erfahren mit KI-Tools bin, würde ich zunächst einmal mich darum kümmern, dass ich die Potenziale erkenne. Vielleicht hole ich mir da Hilfe, Unterstützung dazu, ja. Weil nur wenn ich dran glaube und die Möglichkeiten kenne, kann ich das auch authentisch im Team, sage ich mal, vorantreiben. Das ist mal so das eine Thema. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ich da eh schon Feuer und Flamme bin und die Möglichkeiten kenne oder zumindest mal die Potenziale kenne, würde ich als erstes mir, ich kenne ja mein Team, die Menschen suchen, die intrinsisch motiviert sind und vielleicht schon mal auch mit KI experimentieren und schauen, dass man mit diesen Menschen gemeinsam einen simplen Use Case nimmt und einfach mal macht. Also wirklich einfach experimentieren und das daraus lernt, das wieder vielleicht Kollegen zeigt. Und ganz generell würde ich empfehlen, dann bei Einsatz von KI, die KI nicht auf die Probleme und Fähigkeiten, sage ich mal, draufzulassen, wo ich schon sehr gut darin bin, damit ich die KI challenge, weil dann werde ich im Zweifel vielleicht enttäuscht sein, da bin ich doch eh schon gut drin. Aber wenn ich dann Use Cases nehme, wo ich nicht so gut drin bin, also ich kann nicht programmieren, aber ich konnte Prototype machen, ja, oder ich mag nicht transkribieren oder ich mag diese ganzen Insights analysieren, das dauert mir zu lang, aber die KI kann es für mich machen. Ja,
und gibt's. Und das ist der Punkt, es geht nicht nur ums nicht gut sein, sondern auch vielleicht bislang keine Zeit habe, das zu tun und deshalb beides, diese Rückmanagement-Steps nicht gehe.
Richtig, genau. Also es gibt wissenschaftliche Untersuchungen zu beiden, also sowohl, dass die neuen Fähigkeiten, die ein Mensch mit Hilfe von KI erlangt, wie in meinem Fall Prototypen bauen, oder einfach effizienter mit KI sein, indem ich das, was ich schon eigentlich kann, aber was mich einfach viel Zeit kostet, ja, damit ich effizienter werde. Und in beiden Fällen steige ich meine Produktivität. Und da rate ich einfach dazu, dahin zu schauen und zu sagen, ja, was nehme ich denn davon?
Und dafür dann den Menschen, die man als Product Leaderin da auch führt, auch die Zeit zu geben, damit zu experimentieren.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist auch wichtig, ne?
Ja, also ich habe in meinem letzten Team, da hat ein Entwickler, der neu zu uns kam und wir haben ein bisschen geredet beim Kaffee, wie es halt so ist, und er sagte, hey, wir können doch KI einsetzen in der Softwareentwicklung. Das ist jetzt schon 1,5 Jahre her. Da war ChatGPT noch ganz frisch und das ging gar nicht um ChatGPT. Und dann hat er sich ganz eigenständig ein paar Tools angeschaut, mit Anbietern Gespräche geführt und hat gesagt, ich empfehle dieses Tool, das war konkret Tap9 und nicht der GitHub Copilot in unserem Fall, aus verschiedensten Gründen, und hat das intrinsisch vorangetrieben im Team bei seinen Kollegen und hat sie mitgenommen und ich habe ihn nur unterstützt und den Weg geebnet, die Kreditkarte bestellt, mit die Legal-Sachen einmal geklärt, ja, aber sonst habe ich diesen Menschen machen lassen. Das hat eine viel größere Akzeptanz, als wenn ich sage, bitte nutzt das jetzt. Also Menschen mitnehmen und Zeit geben, das ist ganz wichtig bei jedem. Es geht hier um Change am Ende und das ist ganz wichtig.
Ja, vielen Dank. Jetzt hast du schon eine ganze Menge von Tipps und Impulsen hier im Laufe der Episode geliefert, aber wir haben ja in unserem Format am Ende immer so den finalen Tipp und damit möchte ich ja auch abschließen. Alexei, wenn du jetzt einer Hörerin oder einem Hörer nach dieser Folge so viel Lust drauf gemacht hast, da tiefer einzusteigen, sich mehr mit KI-Tools zu beschäftigen, vielleicht auch mit Hilfe des KI-Radars oder auch ohne, was wäre so der eine kleine Tipp, das kann auch ein großer sein, aber so der Tipp, der so den Next Step, den wäre, wo du sagst, damit steig mal ein oder diesen Habit entwickel mal oder nutz mal vielleicht auch ein ganz konkretes Tool oder guck dir, lies dir ein Buch oder vielleicht hast du einen Tipp auch schon genannt und möchtest ihn nochmal bestärken. Was wäre das?
Also wenn du es in kurz und prägnant haben willst, zwei Worte, einfach machen. Soll ich es ausführen?
Ein bisschen, ja.
Okay, ja, ich würde es einfach sagen, einfach machen, also experimentieren mit den Tools. Mein Tipp ist einfach nur, sich bewusst zu werden, dass KI ist, ich sag mal, KI ist wie das Internet, das wird nicht weggehen. Das ist einfach da, ja. Und Menschen, die damals gesagt haben, das Internet, das wird sich nicht durchsetzen, sie haben insofern den Nachteil, dass sie später aufholen mussten mit den Fähigkeiten. Und jedem persönlich rate ich einfach dazu, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen in seiner eigenen Geschwindigkeit, aber dieses Thema nicht zu ignorieren. Das wäre eigentlich der wichtigste Tipp, nicht ignorieren und anschauen, welche Möglichkeiten es gibt und sich dafür zu interessieren, neugierig sein und einfach eben machen und gerne auch sonst mir folgen für irgendwelche Tipps, die ich da so veröffentliche.
Ja, sehr gut. Also kann ich 100% unterstützen. So ein bisschen Zeit sich zu reservieren, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde die Woche, um immer mal wieder da reinzuschnüffeln und zu gucken, zu beobachten und dann vielleicht mal eine konkrete Idee, die man hat, auch mal mit KI-Tools umzusetzen, so wie du das mit dem Beispiel der Tanz-App da gemacht hast. Genau, wir werden deine Kontakte natürlich hier in Shownotes und Blogpost packen. Du bist über LinkedIn sehr gut erreichbar. Man kann dir und deinen Inhalten vor allem auch über deinen Newsletter, glaube ich, sehr gut folgen. Oder welche Wege führen zu dir?
Was ja, genau. Also natürlich LinkedIn, sonst gern mein Newsletter beyondbacklog.de oder auch sonst gern mir persönlich schreiben, alexei@valuerebels.com. Also einfach da schreiben. Das kommt schon bei mir an.
Wunderbar. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Insights und den spannenden Austausch. Ich bin super gespannt, wie das Radar sich weiterentwickeln wird, was dann noch draufkommt. Ich weiß auf jeden Fall, Tools, über die ich stolpere, werde ich dir auf jeden Fall mal rüberschmeißen, dass du da mal tiefer reinguckst. Und ich habe dann gar nicht die Erwartung, dass die dann immer drauf landen auf dem Radar. Aber ja, so würde ich sagen, solltet ihr alle auch, die ihr jetzt selber das gehört habt und vielleicht Tools nutzt selber schon, die ihr noch nicht auf dem Radar findet, auf jeden Fall als ersten Impuls mitnehmen, dem Alexei kurz zu schreiben und ein Tool zu empfehlen, auf das er viel Arbeit hat, das alles nochmal kurz sich anzugucken. Ja, so kann das Ganze weiter wachsen. Vielen Dank an dich für die Zeit und ja, hat Spaß gemacht. Danke.
Ja. Vielen Dank, Tim. Das hat großen Spaß gemacht. Ich könnte stundenlang drüber reden, aber die Zeit ist leider aus. Aber
das würde dann nicht mehr zu der Produktvision dieses Podcasts passen.
Fair enough. Dankeschön.
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns übrigens sehr darüber freuen, wenn du uns in deiner Podcast-App eine positive Bewertung gibst. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dann schick uns gerne deinen Inhalt, was gerade nicht gut funktioniert, einfach an feedback@produktwerker.de.